Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika. Am vergangenen Sonntag wurde in Peru gewählt, aber können diese Wahlen etwas an der Situation im Land ändern? Aus Peru berichtet Hugo Ramirez. Vorher aber einige Meldungen. Auch in Guyana wurde vor kurzem gewählt. Die Ergebnisse spiegeln die ethnischen Spaltungen des Landes wider. Gewalttätige Auseinandersetzungen waren die Folge. Und während der Militärdiktatur in Uruguay wurden auch Kinder entführt. 25 Jahre später nutzt eine Mutter das Internet für die Suche nach ihrem Sohn. Zwar stehen in Nicaragua die Wahlen erst Ende des Jahres an, doch schon jetzt wird politisch taktiert. Außerdem, Ex-Diktator Augusto Pinochet könnte nun auch Ärger aus Deutschland bekommen. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat die Justiz in Chile um Ermittlungen in einigen Fällen gebeten, die deutsche Staatsbürger betreffen.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Guyana, das Wahlergebnis, das am 23. März verkündet worden war, hatte Spannungen und gewalttätige Auseinandersetzungen zur Folge, die das wirtschaftliche und soziale Leben der Küstenregion teilweise lahmlegten. Ursache sind vor allem die ethnischen Spaltungen der Bevölkerung, die an den Wahlergebnissen deutlich werden. Mit einer erdrückenden Mehrheit von 53% hatte danach die regierende Fortschrittliche Volkspartei PPPC die Wahl gewonnen. Sie repräsentiert vor allem die indoasiatische Bevölkerung Guyanas. Kurz nach dem Urnengang wurden Beschwerden über Fälschungen der Wahlzettel laut. Proteste kamen vor allem von den afro-guyanischen Sympathisanten der Oppositionspartei PNC. In den östlichen Stadtteilen der Hauptstadt Georgetown sperrten sie Straßen mit brennenden Reifen und blockierten eine Brücke. Die Polizei schoss daraufhin in die Menge und verletzte Dutzende von Demonstranten. Die afro-guyanische Bevölkerung unterstützt den Nationalen Volkskongress PNC von Desmond Oyte. Er hatte 42% der Stimmen erhalten. Mit großem Abstand folgte die Partei Aktion für Guyana, Allianz des Arbeitervolkes GAP-WPA. Ihr gelang die auffälligste Veränderung im politischen Panorama Guyanas. Als erster indianischer Führer einer politischen Partei konnte Hardy ein Direktmandat in der Region Rupununi gewinnen. Die Region an der Grenze zu Brasilien wird vor allem von indianischer Bevölkerung besiedelt. Mit dem Sitz im Nationalkongress hat Hardy nun erstmals die Möglichkeit, Themen der indianischen Bevölkerung wie Recht auf kommunales Land und Umweltfragen direkt in die Politik einzubringen. Die Wahlergebnisse unterscheiden sich kaum von denen in den Jahren 1997 und 1992. In Guyana stimme die Bevölkerung immer noch nach ethnischer Zugehörigkeit ab, egal wie schrecklich die Partei auch sein möge, sagt der Umfrageleiter Vishnu Bishram. Deshalb seien die Wahlergebnisse immer voraussehbar. Allerdings frage er sich, ob man das dann noch als Demokratie bezeichnen könne.
»164 Verschwundene, darunter 8 Kinder«. Noch heute suchen Menschen nach Angehörigen, die in der Zeit der uruguayischen Militärdiktatur in den 70er Jahren entführt wurden. Häufig verliert sich die Spur in anderen lateinamerikanischen Ländern, in Argentinien, Chile oder Paraguay. Vergangene Woche nun berichtete die uruguayische Kommission für den Frieden, man habe in Argentinien die sterblichen Überreste von höchstens 10 Verschwundenen finden können. Nichts weiß man also über das Schicksal von weiteren 117 Menschen, die in dem angrenzenden Staat vermutet werden. Zu den verschwundenen Kindern zählt auch Simon, der Sohn von Sara Mendez. Noch nach 25 Jahren erfolgloser Suche nutzt sie jede Möglichkeit, um Simon zu finden. Nun hat sie im Internet einen Platz geschaffen, um nach Verschwundenen zu suchen.
Soy Sara Mendez, una de las pocas madres sobrevivientes de la guerra sucia que tuvo lugar durante la última dictadura en la República
Argentina. Ich bin Sara Mendez, eine der wenigen überlebenden Mütter der schmutzigen Epoche der argentinischen Diktatur. Ich wurde von Militärs meines Landes Uruguay und von argentinischen Militärs im Rahmen einer gemeinsamen Aktion gegen ausgewählte ausländische Exilierte entführt. Ich war damals 32 Jahre alt und hatte ein Kind, das 20 Tage vorher geboren wurde. Ihn, Simon, habe ich seither nie wieder gesehen. Man hielt mich gefangen im Automotores Orleti, einem geheimen Folterzentrum in Argentinien. Clandestin wurde ich dann mit 20 anderen Uruguayern in mein Land zurückgebracht. Man zwang uns zu akzeptieren, dass es keinen Haftbefehl gab, stellte uns dann vor ein Militärgericht und verurteilte mich zu 4,5 Jahren Haft. Als ich aus dem Gefängnis freigelassen wurde, suchte ich nach meinem Kind und stellte bei der Justiz meines Landes Anzeige wegen Entführung. Ich nannte Namen von Entführern, die mir auch von anderen Ex-Gefangenen bestätigt wurden. Die Amnestiegesetze in Uruguay und auch die argentinische Gesetzgebung verhindern noch heute, dass die Verantwortlichen ihre Delikte zur Kenntnis nehmen müssen, unter anderem die Entführung von Kindern.
Unter der Webadresse www.simonricchiello.org.uy findet sich die Homepage von Sara Mendez. Veröffentlicht hat sie dort auch Informationen über die Operation Condor, jenes US-amerikanische Konzept, mit dem Militärdiktaturen auf dem südlichen Kontinent in den 70er Jahren gegen Oppositionelle vorgegangen sind. Ebenso nennt Mendez auf der Webseite Namen von Militärs, die in die Entführungen involviert waren.
Nicaragua. Im Jahr der Wahlen in Nicaragua wurde der Menschenrechtsbericht für das Jahr 2000 vorgestellt. Danach wurden die meisten Menschenrechtsverletzungen von Polizei und Justiz begangen. Das teilte der Staatsanwalt für die Verteidigung der Menschenrechte Benjamin Perez Fonseca mit. Der Polizei wurde vor allem Misshandlung bei Festnahmen oder Ermittlungen vorgeworfen. Auch hätte sie wiederholt Minderjährige unter 13 Jahren verhaftet und damit gegen das Gesetz verstoßen. Auch die Wahlbehörden und das Gesundheitsministerium haben nach dem Bericht gegen die Menschenrechte verstoßen. In Zusammenhang mit den Wahlen im November wird von Beobachtern auch eine Personalentscheidung beurteilt, die Papst Johannes Paul II. Nun getroffen hat. Obwohl der Erzbischof von Managua, Kardinal Miguel Obando y Bravo, mit 75 Jahren das vorgeschriebene Alter für seinen Rücktritt erreicht hat, bleibt er weiterhin im Amt. Der Kardinal ist als Gegner der FSLN bekannt. Bereits im Vorfeld der Wahlen von 1996 hatte er in seinen Predigten gegen die Sandinisten argumentiert. Er hatte die Nicaraguaner dazu aufgerufen, nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft zu wählen. Die FSLN hatte die Wahl verloren. Für die Wahl im kommenden November hat sich Ex-Präsident Daniel Ortega wieder für die FSLN aufstellen lassen.
Chile. Muss Augusto Pinochet wieder zurück auf seinen Landwohnsitz, wo er bis Mitte März unter Hausarrest stand? Ein kleiner Verfahrensfehler könnte es möglich machen. Wie von jedem anderen Gefangenen hätten auch von dem chilenischen Ex-Diktator Fotos und Fingerabdrücke genommen werden müssen, bevor er freigelassen wurde. Da die Beamten diese Routineangelegenheit vergessen hatten, fordern Anwälte jetzt eine erneute Verhaftung von Pinochet. Der ehemalige Diktator, dem 75 Entführungen und Tötungsdelikte vorgeworfen werden, könnte auch von anderer Seite Ärger bekommen. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat die Justiz in Chile um Ermittlungen gegen den 85-Jährigen gebeten. Der Grund: 5 Deutsche sollen nach Pinochets Militärputsch im September 1973 in chilenischen Gefängnissen gefoltert worden sein. Die Reaktion der Strafverfolger kommt spät. Die Betroffenen haben schon vor 3 Jahren Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung gestellt. Die Opferanwälte werfen den deutschen Behörden vor, klare Entscheidungen bewusst vermieden zu haben. Von den europäischen Staaten, die gegen Pinochet wegen Menschenrechtsverbrechen ermittelt hätten, sei Deutschland der einzige, in dem bis heute kein Haftbefehl ergangen sei.
Dissolver temporalmente el Congreso de la República.
5. April 1992. Der Präsident Alberto Fujimori löst den Kongress auf. Damit beginnt die Etappe seines autoritären Regimes.
Denuncias constitucionales por delito de corrupción de funcionarios. Cohecho.
September 2000. Das Ende eines Präsidenten. Abgesetzt von der Mehrheit eines Volkes, die nicht bereit war, seine Regierung weitere 3 Jahre lang zu ertragen. Der offensichtliche Wahlbetrug und die eklatante Korruption seiner rechten Hand Vladimiro Montesinos brachte das Fass zum Überlaufen. 4 Monate nach seiner regelwidrigen Wahl ruft Fujimori erneut zu Wahlen auf. Wenige Tage später setzt er sich nach Japan ab. Am vergangenen Sonntag wurde in Peru wieder gewählt, diesmal ohne Fujimori. Zur Wahl standen 8 Kandidaten, von denen aber nur 3 sich eine reale Chance auf das Präsidentenamt ausrechnen konnten. Alejandro Toledo von der Peru Posible, Lourdes Flores Nano von der Unidad Nacional und Alan García Pérez von der Partei APRA. Keiner der Präsidentschaftskandidaten hat ein glaubwürdiges politisches Programm. Das ist umso gravierender angesichts der Tatsache, dass wirtschaftliche Rezession, Arbeitslosigkeit und täglich neue Meldungen über Korruptionsverstrickungen das Land in eine lähmende Depression versetzt haben. Dem setzen die 3 Favoriten wenig entgegen.
Die öffentlichen Unternehmen wurden für 9,2 Milliarden Dollar verkauft und das ganze Geld ist einfach zum Fenster rausgeschmissen worden.
Toledo verspricht mit der Korruption Schluss zu machen und versichert unermüdlich, dass seine Regierung die nationale Produktion ankurbeln würde. Viele Peruaner und Peruanerinnen beginnen jedoch, seinem zunehmend populistisch-demagogischen Diskurs zu misstrauen. So verspricht der Mann aus dem Volk gleichzeitig Steuersenkungen und Lohnerhöhungen. Wo das Geld herkommen soll, sagt er nicht. Unter seinen treuesten Weggefährten befinden sich Sozialisten, aber auch Neoliberale und man weiß nicht, welche Richtung sich nach einem eventuellen Wahlsieg durchsetzen wird. Indessen träumt die 41-jährige christsoziale Lourdes Flores Nano davon, die erste Präsidentin Perus zu werden.
Wenn ich es mit meinem Team schaffe, an die Regierung zu kommen, verspreche ich, dass um 12:01 am 28. Juli diesen Jahres der Wirtschaftssektor zufrieden und optimistisch regieren wird. Denn meine Regierung wird absolut transparent und offen sein. Dann können die Menschen sich ruhig fühlen. Und wenn es Ruhe gibt, kommen auch die Investitionen.
Flores Nano gilt als Vertreterin der kleinen wirtschaftlichen Elite des Landes und katholischer Organisationen wie der berüchtigten Opus Dei. Auch bei Leuten, die gestern noch Fujimori unterstützt haben, kommt sie gut an. Kolumnisten beschreiben sie deshalb bereits als Neo-Fujimorista. Für Flores Nano sind Investitionen und Privatisierung das Heilmittel für die angeschlagene Wirtschaft des Landes. Sie ist aber schlau genug, sich mit den Gewerkschaften gutzustellen. Der politische Kommentator Pérez Ichocano sieht wenig Unterschiede zwischen den beiden Favoriten.
Die Programme von Toledo und von Flores Nano unterscheiden sich nicht grundlegend. Es ist das Gleiche im anderen Gewand. Der Unterschied liegt eher im moralischen Bereich, in der Akzentsetzung. Und was ihre Wirtschaftsprogramme angeht, unterscheiden sie sich auch gar nicht so sehr von Fujimori.
Wo Toledo und Flores Nano eine ähnliche Sprache sprechen, versucht der 3. Kandidat Alan García den Unterschied zu machen.
Es geht nicht ohne eine Regierung, die ihre Industrie unterstützt und fördert. Es geht auch nicht mit einer Industrie, die keinen Markt mit zahlungskräftigen Käufern hat, weil das Land durch Arbeitslosigkeit und Niedriglöhne verarmt wurde. Ein Drittel unserer Industrie ist geschlossen und der Rest arbeitet kaum mit der Hälfte seiner Produktionskapazität.
Alan García war schon einmal Präsident Perus. Während seiner Amtszeit von 1985 bis 1990 kam es zur Hyperinflation. Die Preise stiegen um das 22.000-fache. Außerdem wurden ihm ausufernde Menschenrechtsverletzungen und grenzenlose Korruption angelastet. Er kehrte erst kürzlich nach 9 Jahren Exil in sein Land zurück. Die Korruptionsklagen waren verjährt. Auch der Kommentator Pérez Ichocano hat Schwierigkeiten, dem Fuchs García seine Jugendsünden zu verzeihen.
Das Programm von Alan García ist populistisch. Er bindet sich nicht so an den Internationalen Währungsfonds und die transnationalen Interessen. Alan García kann viel versprechen. Er kann sagen, dass er eine wirkliche Alternative zu Toledo und Flores Nano ist, aber Alan García hat uns schon einmal gezeigt, was wir von ihm zu halten haben. Das war eine wirklich katastrophale Regierungszeit.
14.900.000 Peruaner und Peruanerinnen haben am Sonntag gewählt. Es blieb ihnen im wahrsten Sinne des Wortes keine andere Wahl, da der Gang zur Urne in Peru obligatorisch ist. Bis zum Schluss war ein Viertel der Bevölkerung unsicher, wem sie ihre Stimme geben sollte. Aber ihre Forderungen an den oder die neue Präsidentin des südamerikanischen Landes sind klar.
honrado y honesto, pues, con toda su plana.
Que sea honrado, pues.
Que no nos engañe.
Ehrlich und aufrichtig, auf ganzer Linie.
Ehrlich muss er sein.
Er darf uns nicht betrügen.
Dass er seine Versprechen hält.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.